Wir sitzen immer noch gedanklich im Café hier um die Ecke. Diejenigen, die letzten Wochen da waren, wissen das. Diejenigen, die nicht dabei waren, möchte ich nochmal ins Café entführen. Wir sitzen dort mit einer Freundin oder einem Freund. Die haben uns gefragt, was hat das mit dem Glauben auf sich? Warum glaubst du eigentlich? Vielleicht bist du aber heute auch eher in der Rolle desjenigen, der gefragt hat. Egal. Spielt keine Rolle. Wir sind gedanklich in dieser Fragestellung, was macht das Evangelium eigentlich aus? Was macht die gute Nachricht aus? Und wir haben in einem ersten Gottesdienst die Herrlichkeit Gottes beleuchtet. Das werden wir auf der nächsten Folie sehen. Von dort aus, weil Gott ein herrlicher, ein guter Gott ist, das haben wir in vielerlei Hinsicht eben besungen, lohnt es sich, von ihm zu reden. Das ist die Grundlage, warum wir uns überhaupt mit dieser Predigtreihe beschäftigen. Gottes Herrlichkeit soll zum Leuchten kommen. Ja, und dann haben wir gesagt, woran zeigt sich diese Herrlichkeit? Zum einen in seiner Liebe, in seiner grenzenlosen Liebe. Und sie zeigt sich auch darin, dass er uns Menschen eine Würde schenkt. Du hast den Menschen ja gekrönt mit Macht und Würde. Das macht den Wert eines Menschen, jedes Menschen aus. Und wir haben das Stichwort Versöhnung auch beleuchtet miteinander. Da ging es um Versöhnung mit Gott, aber auch Versöhnung, das macht die nächste Folie deutlich, untereinander, dass wir eingeladen werden, so viel an uns liegt, eben diesen Frieden zu halten. Und das ist ein wichtiger Grund, warum wir auch das Evangelium weitergeben, weil es um diesen Frieden, diesen tiefen Frieden geht. Und heute eben die Zuversicht. Mancher wird vielleicht dieses Emoji verwenden, wenn er seine WhatsApp-Nachricht verschickt. Ich hoffe, dass du sie ab und zu verwendest. Und damit deutlich machst, ja, ich bin zuversichtlich. Und ich habe dann nicht bei Google das eingegeben, sondern ich habe mal die KI befragt. Ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen beschäftigst, aber ist ja im Moment in aller Munde die künstliche Intelligenz, die so viel kann. Und ich habe einfach mal eingegeben, bitte gib mir einen Vortrag zum Thema Zuversicht. Also ich war verwundert, wie schnell das ging und wie schnell da was rausgerattert wurde bei meinem Computer, der da mir das offensichtlich dann diese Frage entgegengenommen hat. Und dann kam ich als Antwort, ja, ich kann dir helfen, einen Vortrag zum Thema Zuversicht zu erstellen. Zuversicht ist eine innere Kraft, die uns hilft, positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Ja, ist schon mal richtig, oder? Sie kann uns auch in schwierigen Situationen unterstützen und uns motivieren, unsere Ziele zu verfolgen. Und ein Vortrag über Zuversicht sollte nun folgende Punkte enthalten. Also da wurde es dann ein bisschen oberflächlicher, da ging es dann um Einleitung, um Hauptteil und um Schlussteil. Das wusste ich auch schon vorher. Na, aber zum Schluss kam dann doch noch ein, wie ich finde, ertragreicher Satz. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zuversicht eine wertvolle Fähigkeit ist, die uns hilft, das Leben positiv zu gestalten. Ja, dem kann man auch zustimmen. Sie befähigt uns, den gegenwärtigen Moment schöpferisch zu nutzen und der Zukunft einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ja, das fand ich auch einen richtig guten Satz. Also den Moment schöpferisch zu nutzen und der Zukunft einen Vertrauensvorschuss zu geben. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, wo bekomme ich sozusagen die Energie oder woher bekomme ich den Impuls, schöpferisch mit der Art, mit dem gegenwärtigen Moment umzugehen? Wenn du so richtig am Boden liegst, deprimiert, dann bist du nicht so kreativ, oder? Also dann fällt es dir schon schwer, Witze zu machen oder irgendetwas anderes, was Humorvolles in dein Leben reinbringt. Also, ich war zum einen überrascht über manches, was die KI leisten kann, aber ich kann euch sagen, es ist auch sehr, sehr begrenzt. Denn diese KI spuckt nur das aus, was andere Menschen ihr einmal eingegeben haben, diese künstliche Intelligenz. Und was ich auch probiert habe, sie können nicht deinen Urlaub buchen. Hast du leider Pech gehabt. Also wenn du eingibst, ich möchte im Sommer an den Gardasee für 14 Tage fahren, dann sagt sie dir gleich, das kann ich nicht, da musst du schon selber in die entsprechenden Angebotsseiten reingehen. Wann brauchen wir Zuversicht? Und wie bleiben wir zuversichtlich? Und das möchte ich tatsächlich ein Stück anhand dieser Biografie des Mannes beleuchten, von dem wir diesen Psalm eben gehört haben. Es ist ja ein Mann, der relativ jung schon erfolgreich war, der sehr mutig war, der eine steile Karriere begonnen hatte, der kämpferisch war, der gewieft war, sportlich war, der musikalisch war, im hohen Maße. Er hatte gelernt, eine Herde als Hirte zu schützen, zu leiten. Da hat er sicherlich für spätere Führungsaufgaben ganz Wichtiges bekommen. Und wie schon gesagt, er war musikalisch. Er konnte Harfe spielen. Vielleicht konnte er auch gut singen. Mein Bruder, als er die Diagnose Parkinson bekam, da sagte der Arzt ihm: Herr Silber, suchen Sie sich möglichst einen Chor. Das ist gut für Sie. Musik ist Therapie. Musik hilft, zuversichtlicher zu werden. David, der den Psalm 57 geschrieben hat, kam aufgrund seiner musikalischen Begabung, das war ein Grund mit, warum er an den Königshof des Saul kam. Nicht von Charles III., der gestern gekrönt wurde, sondern er kam zu Saul. Und dieser König Saul, der hatte eine ganz miese Eigenschaft. Er wurde oft das jähzornig. Und das bekam der David zu spüren. Und dann setzte seine musikalische Begabung ein, dass er oft Harfe spielte und den Saul damit ein Stück runterholte. Ihn offensichtlich auch ein Stück zuversichtlicher machte. Aber dann war es eines Tages so, David, wie gesagt, war ein Typ, der die Karriereleiter hochstieg. Er war ein guter Kämpfer, ein guter Heerführer. Und eines Tages hat er im Kampf mal wieder gesiegt über die Feinde. Und jetzt kommt er nach Jerusalem zurück und da stehen sie im Reigen, die Hunderten von Menschen, die ihn empfangen. Und sie singen: Saul hat 1000 getötet. Und David 10.000. Also, und Saul spürt, hey, hier läuft etwas schräg. Und er wird neidisch auf den David, obwohl David bis dahin sowas von loyal ihm gegenüber war und eigentlich sein Königtum eher gestärkt hat. Und so wird er neidisch und David muss eines Tages fliehen. Nun, und dann beschreibt er die Situation in dieser Situation, wo er ja geflohen ist, dass die Verfolger ihn verschmähen, oder Vers 5 in Psalm 57: Mein Lager ist mitten unter Löwen, die bereit sind, Menschen zu verschlingen. Ihre Zähne gleichen Speeren und Pfeilen. Ihre Zungen sind scharf wie ein Schwert. Und wir spüren aus diesen Worten, bei David geht es um Leben und Tod. Saul hatte versucht, einen Speer auf ihn zuzuwerfen, und da merkte David, es geht hier tatsächlich um Leben und Tod. Und dann landet er an einem Ort, und das habe ich euch auch mal mitgebracht, nach einer Odyssee von Jerusalem durch die judäische Wüste, landet er neben dem Toten Meer in diesem Wadi Engedi. Dagmar, du kennst es, du lächelst. Und Christine, ich und Anna hatten über Ostern die Gelegenheit, tatsächlich dieses Wadi zu besuchen. Und das ist sehr eindrücklich, wenn man durch diese Wüstengegend fährt und dann diese Oase plötzlich sieht, wo ein paar Palmen sind, sonst ist alles tot drumherum. Und da plötzlich Bäume, Wasser. Vorher von Jerusalem 800 Meter hoch fährst du immer runter zum tiefsten Ort der Erde, 340 Meter unter Null ist das Ufer des Toten Meeres. Und dann diese Oase hier. David flieht dorthin und er kommt dann zu diesem Wadi und wir sehen das auch, warum er sich da aufhält. Einmal sieht man es an den Palmen, die sehr fruchtbare Datteln auch hatten damals zu der Zeit. Und das nächste Bild zeigt auch nochmal, wie links hier ein Wasserfall ist. Der wird heute noch Davids Wasserfall benannt. Und zugleich sehen wir im nächsten Bild auch, wo er sich verstecken konnte. Denn in diesen Felswänden sieht man an vielen Stellen Löcher. Und ich weiß gar nicht, ob das natürliche Höhlen sind oder von Menschen gemachte. Aber in einer solchen Höhle konnte er sich verstecken und Zuflucht finden. Meine Frage an dich: Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du geflohen bist vor anderen Menschen? Wo du so richtig down warst, vielleicht bedroht warst von Menschen, die dir zugesetzt haben, wo du vielleicht innerlich in so eine Höhle geflohen bist und dich abgeschottet hast, gesichert hast vor dem, was andere dir angetan haben. Vielleicht hast du als Kind auch mal Höhlen gebaut. Das ist ja ein beliebtes Spiel, dass Kinder Höhlen bauen. Das hat ja seinen Grund, warum sie das machen. Und vielleicht erinnerst du dich an eine solche Höhlensituation, wo du vor deinen Eltern vielleicht geflohen bist und dir eine Höhle doch so etwas wie Geborgenheit gegeben hat. Vielleicht war es sehr spannend in diesem Moment. Wie auch immer, gibt es Höhlensituationen in deinem Leben? David hat sie gesucht und hat in und aus dieser Situation heraus dann diesen Psalm 57 gedichtet, der dann aber neben der gefährlichen Situation, in der er war, doch auch etwas sehr Zuversichtliches zum Ausdruck bringt. Vers 2 blenden wir ein. Hab Erbarmen mit mir, Gott, hab Erbarmen. Denn bei dir habe ich Zuflucht gesucht. Im Schatten deiner Flügel finde ich Schutz, bis das Unheil vorüber ist. Hier ist dieser Schatten der Flügel. Vermutlich meint David hier tatsächlich die Flügel, die er in der Stiftshütte gefunden hat, durch die Cheruben, durch die Engel. Später auch im Tempel waren sie ja aufgebaut, wo sozusagen im Tempel oder in der Stiftshütte zunächst mal die Gegenwart Gottes für ihn erfahrbar war. Also David hatte offensichtlich eine lebendige Beziehung zu Gott, sodass er diese Orte aufgesucht hat. Und das gab ihm ein wohltuendes Gefühl der Sicherheit, dort zu sein. Er hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Nun ist er aber in dieser Höhle weit ab von Jerusalem. Und doch kommt dieses Gefühl, dass da eine übernatürliche Macht über ihn wacht, wieder zum Vorschein. Dass da ein übernatürlicher Schutz da ist, die ihn beruhigt und ein wohltuendes Gefühl gibt. Und interessant für mich auch an dieser Stelle ist, dass gerade die Bedrohung, gerade das Ausgeliefertsein, gerade die Willkür des Königs Saul, diese Feindschaft, dass die ihm diese Erkenntnis beschert hat, dass da noch dieser Gott ist, der ihm Zuversicht schenkt. Hätte er diese Bedrohung nicht erlebt, wäre Zuversicht und Hoffnung, neue Hoffnung, vielleicht so etwas Leichteres gewesen. Aber in diesem Moment erscheint ihm das wieder als eine starke Hilfe, ein starker Impuls. So paradox das klingt, wer in der Tiefe erleben will, was es heißt, Zuversicht zu erfahren, neue Hoffnung zu erfahren, Optimismus zu erfahren, Lebensfreude zu erfahren, der muss manchmal ganz tief runtergegangen sein, um das Ausmaß der Zuversicht bei Gott zu erleben. Die Quelle echter Hoffnung, zeigt sich dann, wenn wir angefochten sind, wenn wir ausgeliefert sind. Geborgen zu sein, ein Zuhause zu erleben, ist nicht das Ergebnis von stets sicheren Momenten deines Lebens, dass du immer auf Wolke 7 schwebst, sondern die Quelle der Hoffnung wirst du entdecken, wenn es mal ganz tief runtergeht. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die besten Lehrer für Zuversicht und Hoffnung und Optimismus eigentlich diejenigen sind, die mal richtig tief runter mussten. Weil sie das durchbuchstabiert haben. Weil sie gespürt haben, was existenziell trägt und was eben nicht weiterhilft. Ein Ausleger sagt dazu, das Gebet von David ist durchwirkt von Vertrauensäußerungen. Der ganze Psalm ist, man könnte sagen, da kommt aus fast jeder Pore kommen Vertrauensäußerungen zum Vorschein, die neue Zuversicht wecken können. Meine Frage an dich, in welchen Situationen suchst du neue Zuversicht? Wo brauchst du sie gerade? Und auf welche Weise suchst du sie? Wo ist deine Quelle für Zuversicht, für neuen Optimismus? Vielleicht sitzt du hier heute Morgen, weil du schon denkst, dass man hier etwas zuversichtlicher werden kann. Ich hoffe es, dass du nicht den Eindruck hast, dass man hier jedes Mal deprimierter nach Hause geht. Das wäre schlimm. Gucken wir weiter. Die nächste Folie. Ich habe es mal so überschrieben, den nächsten Vers auch. Suche und entdecke den, der für ein gutes Ende sorgt. Vers 3 heißt es nämlich, ich rufe zu Gott, dem Höchsten zu Gott, der meine Sache zum guten Ende bringt. Okay, wenn du so richtig am Boden bist, dann zu sagen zu Gott, der meine Sache zum guten Ende bringt. Es gibt ja den bekannten Satz von Oscar Wilde, am Ende wird alles gut. Ist es nicht gut, dann ist es nicht das Ende. Am Ende wird alles gut. Ist es nicht gut, dann ist es offensichtlich nicht das Ende. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein Wesensmerkmal, ein Inhalt des Evangeliums ist, es wird alles gut am Ende. Wer mit Gott, dem Vater, dem Schöpfer unterwegs ist, hat die Verheißung, es wird einmal alles gut. Und diese Perspektive ist für mich mehr als Zuversicht. Das ist eine Vision von deinem und meinem Ende. Das ist ein Bild davon, dass etwas Gutes auf dich wartet. Und das am Horizont vor Augen zu haben, ist für mich zumindest immer wieder in unterschiedlichsten Lebenssituationen etwas, was Zuversicht verbreitet. Warum kommt David zu dieser Schlussfolgerung? Am Ende wird alles gut. Er hat in der Höhle noch jemanden vor Augen, der zu den Höchsten gehört. Das ist der El Elyon. Es gibt ja im Hebräischen ganz viele Gottesnamen. Yahweh. Und hier taucht einer auf, El Elyon, der Höchste, Gott der Höchste. Und mit dieser Bezeichnung waren unterschiedliche Bilder verbunden. Zum einen, dass Gott über den Wolken thront, das war so für den Menschen ein wichtiges Bild. Dass er also viel mehr Weitsicht hat. Wenn du mal geflogen bist, dann hast du gemerkt, was für eine Weitsicht man bekommt, wenn man da in 8000 Meter Höhe ist. So, und dieser Gott hat Weitsicht. Er thront aber auch über allen Göttern. Da gibt es unterschiedliche Bibelstellen, könnte ich jetzt alle benennen, aber das führt zu weit. Er wird auch, der El Elyon wird auch als Schöpfer des Himmels und der Erde bezeichnet. Oder er wird als Großkönig, als Charles der Größere bezeichnet, könnte man jetzt sagen. Denn er ist König über ganze Welt und nicht nur über den Kammwerb. Also, dieser El Elyon, das ist das Bild, was David in dieser Höhle vor Augen hat. Da ist ein Großkönig mit seiner Macht, der an meiner Seite steht. Er hat also, man kann sagen, ein starkes Gottesbild. Sein Gottesbild ist nicht verkrümmt, ist nicht klein, ist nicht verschroben, könnte man sagen, sondern er hat ein mächtiges Gottesbild vor Augen. Und das hilft ihm. Und damit hat er auch ein Ende vor Augen, was gut ist und gut wird. Und damit bleibt er nicht nur bei seinen Problemen hängen, die er gerade hat. Ich habe einen schönen Satz gefunden von Steve DeChase, ist ein amerikanischer Psychotherapeut. Der hat mal gesagt, reden über Probleme lässt Probleme wachsen. Reden über Lösungen lässt Lösungen wachsen. Ich finde, da steckt ein wahrer Kern drin. Manchmal sind wir mitten in den Problemen nur auf die Probleme fixiert und reden auch nur über die Probleme, statt nach vorne zu schauen. Es wird Lösungen geben, auch für dich. Und es wird ein gutes Ende nehmen, auch für dich. Ja, entdecke, was deiner Seele gut tut. Ein letzter Vers noch, über den wir kurz nachdenken wollen, oder zwei Verse sind das, Vers 9 und 10. Da sagt David: Wache auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Leier, ich will das Morgenrot wecken. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, will dir singen unter den Nationen. Wache auf, meine Seele, meine Nefesh, meine bedürftige Seele, wache auf, das sagt er sich in diesem Moment. Und er will etwas wecken, was offensichtlich tief verborgen in ihm schlummert, was eben dann doch auch in der Krise noch da ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal schlaflose Nächte durchlebt hast. Ich vermute, hier sitzen einige im Raum, die nachts nicht schlafen konnten. Vielleicht wegen Schmerzen, vielleicht wegen großer Probleme, die da vor dem inneren Auge waren. Und Nächte können so tierisch lang werden. Also ich habe da so ein paar Nächte im Krankenhaus vor Augen, wo ich voller Schmerzen lag. Oh, und dann kann eine Nacht gefühlt 2 Wochen lang sein. Aber dann kommt der Morgen. Dann kommt das Licht. Dann kommt plötzlich etwas wieder rein, was in der Nacht so weit weg schien, wo du dir so allein vorkamst. Und dann kommt neue Hoffnung rein. Das ist für mich das Bild, was David hier nennt, das Morgenrot zu wecken. Dass neue Hoffnung lebendig wird. Und auch im Zusammenhang mit dem Neuen Testament können wir sagen, die Hoffnung bekommt dann auch ein Fundament, wenn der Glaube an Jesus Christus da reinkommt, der von den Toten auferstanden ist, der das Leben ja tatsächlich endlos machen will, der mit dafür sorgt, dass das ein gutes Ende nimmt. Es gibt die Midrasch, das ist eine jüdische Sammlung von Erzählungen, und dort kann man so eine kleine Geschichte von 2 Rabbis hören und lesen. Die beiden Rabbis waren unterwegs im Orient, sind eine ganze Nacht lang gewandert. Dunkel. Und dann kommt auf einmal die Morgenröte. Und beide schauen erfreut in Richtung Osten, wo die Sonne aufgeht. Und dann sagt Rabbi Shia: So ist Israels Erlösung. So ist Israels Rettung. Zuerst wird sie nur ganz wenig sichtbar. Dann strahlt sie stärker auf und erst nachher bricht sie in voller Macht hervor. Ich finde, es ist ein schönes Bild für das, was Christen hoffen. Ja, sie ist an vielen Stellen noch nicht immer so greifbar, wie wir uns das wünschen. Aber die Morgenröte bricht an. Sie wird stärker werden. Und eines Tages wird die Erlösung für alle Menschen sichtbar sein. In voller Macht bricht sie hervor. Ich will das Morgenrot wecken, sagt David. Und vielleicht bist du zuversichtlich, aktuell, dann hast du die Morgenröte vielleicht schon geweckt. Hast das, was in dir als Zuversicht schlummerte, losgetreten und gehst optimistisch in den Tag hinein. Vielleicht suchst du sie aber auch und brauchst das Licht am Ende des Tunnels. Gott ist an deiner Seite, Jesus ist da und er wird dich zum guten Ende führen, wenn du ihm vertraust. Das ist die Zusage, die die Bibel uns an vielen Stellen macht. Und ein letzter Vers, der das nochmal so ein bisschen zum Ausdruck bringt, aus Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich hoffe, dass du zuversichtlich nach vorne schauen kannst. Und Henry Nouwen hat gesagt, solange jemand Psalmen und Gebete von solcher Dichte wie hier im Psalm 57 beten kann, hat er eine unschätzbare Waffe in der Hand. Fand ich interessant. Also solange du so einen Psalm so beten kannst, hast du eine unschätzbare Waffe, die dir hilft, gegen alles Negative auch anzukämpfen. Und ich hoffe, das hilft dir, mit diesen Worten vielleicht auch neu zu singen, wie David das getan hat. Er hat die Musik genutzt als Therapie, als Möglichkeit für sich selber, aber auch für Saul und für seine Umgebung. Schau du auf das, was deiner Seele gut tut. Was tut ihr gut? Denk mal einen Augenblick nach, was tut deiner Seele gut? Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der Hoffnung weckt. Danke, dass du ein Gott bist, der auch in fernen Höhlen, dort, wo wir uns verborgen aufhalten, wo wir uns zurückgezogen haben, vielleicht von anderen Menschen, aus Situationen, die uns bedrohlich erschienen, dass du auch dort bist. Du weißt, wo jeder Einzelne sich gerade aufhält. Du weißt, wo er am Suchen ist nach neuer Zuversicht. Du weißt, wo es vielleicht dunkel geworden ist. Danke, dass es mit dir heller werden kann und will. Ich bete darum, dass du das schenkst, auch in diesem Augenblick, dass jeder spürt, dass deine übernatürliche Macht da ist und dass sie diese Kreativität auslöst, die hilft, auch wieder optimistisch nach vorne zu schauen. Danke, dass du das beim David getan hast. Danke, dass du es bei uns auch tun willst. Und so bete ich besonders für diejenigen, die jetzt auch in dieser Woche vor neuen Herausforderungen stehen, dass du da etwas von deiner Macht zeigst. Möchte ich bitten für diejenigen, die auch in Prüfungssituationen stecken, unsere Abiturienten, dass du ihnen nochmal Weisheit gibst, auch das abzurufen, was sie gelernt haben. Du siehst diejenigen von uns, die mit Krankheiten zu kämpfen haben. Schenk du da genau auch diese Zuversicht hinein, dass alles gut werden wird. Vielleicht wir nicht körperliche Heilung erfahren, aber dass wir in deiner Nähe auch auf das schauen können, was du uns für ewig versprochen hast. Danke, dass du mit Menschen bist, die in besonderen Krisensituationen leben, in Kriegsgebieten. Dass du mit Menschen bist, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben. O Herr, erbarm dich. Danke, Herr, dass wir hier im Frieden leben dürfen. Danke für diesen Sonntag. Danke für diesen Gottesdienst, für Begegnungen, für Gespräche, für Gutes, was du uns an diesem Morgen mitgibst. Wir loben dich dafür. Amen.